Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Nur noch Biofleisch und Bio-Eier aus dem Hofladen. Da weiß man, die kommen von glücklichen Hühnern. Überseeurlaub ist komplett gestrichen, das killt die CO2-Bilanz und Klamotten am liebsten Fairtrade. Verzichten ist ein Riesenthema momentan. Spätestens seit Fridays for Future redet jeder irgendwann mal darüber, wie er verzichtet im Sinne der Nachhaltigkeit. Anna Grujic aus Berlin sagt, ich verzichte auf nichts. Das können sich nur Reiche leisten. Wie sie das meint, erzählt sie gleich. Dr. Peter Matuschek vom Forsa-Institut sagt, wir reden viel darüber, auf was wir alles verzichten fürs Klima, aber die Zahlen zeigen dann regelmäßig, wir reden mehr, als wir tun. Bevor er darauf genauer eingeht, wie gesagt, erstmal Anna, ich habe sie gefragt. Du sagst, Minimalismus und bewusster Verzicht ist nur was für reiche Leute. Wie meinst du das?
Ich glaube, es fällt leichter zu verzichten, wenn man die Möglichkeiten hat, auch nicht zu verzichten. Ich glaube, dass es schwer ist, wenn man verzichten muss. Und ich glaube, dass das eben beim Minimalismus ganz leicht passiert, dass das kippt in sowas, wo man glaubt, nur weil es mir leicht fällt zu verzichten, fällt es auch anderen leicht zu verzichten. Und man stülpt quasi anderen die Erwartungen über.
Also du meinst, es ist eher so ein generelles Ding, dieser Druck, den man sich selber macht, dass man Sachen nicht kaufen möchte, ist weniger, als wenn man das einfach nicht kann, weil man das Geld gar nicht hat.
Genau, ich glaube umgekehrt, dass der Druck auf die Menschen, die es gar nicht kaufen können, ist größer, weil sie können es zum einen nicht kaufen, also sie haben gar nicht die Möglichkeiten dazu, und zum anderen ist aber der Druck ja immer in der Gesellschaft da, also jetzt Minimalismus-Trend hin oder her, manche Sachen muss man ja quasi besitzen, weil sie halt cool sind.
Welche Sachen, du meinst zum Beispiel die schicken Turnschuhe, das schicke Handy, keine Ahnung, was noch, also ein paar Statussymbole einfach.
Genau.
Das teure Auto, im Moment sind es ja die verschissenen SUVs, die Umwelt verpesten, sowas meinst du, ne?
Genau, und dann der Druck ist halt da, dass man sowas haben muss. Also, keine Ahnung, sagen wir, man hat ein Kind und bringt das zur Schule und sieht, alle Eltern haben ein SUV und man kommt zu Fuß, weil man das halt machen muss, weil man gar nicht die Möglichkeit hat, mit dem Auto zu kommen, weil man kein Auto hat. Ist das, glaube ich, was anderes, als wenn man bewusst den Schritt setzt und sagt, ich bringe mein Kind zu Fuß in die Schule, ich lasse mein SUV, das ich ja trotzdem habe, lasse ich halt stehen. Ich komme halt zu Fuß, weil ich es kann.
Mhm. Worauf verzichtest du bewusst nicht und warum tust du es nicht?
Aufs Essen gehen. Also, ich gehe wahnsinnig gern essen. Und ich gehe jetzt nicht täglich essen, aber manchmal gönne ich es mir, dass ich bewusst sage, ich kann es mir halt mittlerweile leisten, dass ich sage, okay, heute habe ich gar keine Lust zu kochen, ich packe meine Sachen, ich gehe heute, keine Ahnung, Ramen essen oder so oder gehe Sushi essen oder sowas. Das ist, glaube ich, nominell gar nicht so ein hoher Betrag, aber für mich selbst ist es ein wahnsinniger Luxus, manchmal sagen zu können, ich klinke mich aus und lass jemandem was machen, was ich eigentlich selbst machen könnte.
Jetzt muss ich dich mal fragen, aber du kannst auch ganz ehrlich sagen, nee, möchte ich nichts zu sagen. Kommst du aus einem Background, wo ihr nicht so viel Geld hattet? Oder du mal nichts, weil du auch sagst, ich kann es mir jetzt leisten, selber nicht so viel Geld hattest? Oder woher kommt das?
Meine Eltern sind Geflüchtete. Also die sind während des Jugoslawienkriegs nach Österreich gezogen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte nie das Gefühl, verzichten zu müssen. Meine Eltern haben das immer so gedreht. Ich dachte, ich kann alles haben. Heute als Erwachsene sehe ich halt, wo sie gespart haben, ohne uns Kinder das spüren zu lassen.
Ah, okay.
Und einfach als ich dann aufgewachsen bin, ich habe Wirtschaft studiert, also das Geldstudium quasi schlechthin.
Alles klar.
Und dann habe ich gemerkt, dass das eben doch ein Ding ist, dass Klasse so ein Ding ist und dass es Dinge gibt, die ich mir nicht leisten kann. Also wofür ich gar nicht die Möglichkeit habe und die mir nie in den Sinn gekommen wären, mir die zu leisten. Also einfach so ein Auslandssemester zu machen, dafür musste ich schon viel Anträge stellen, musste viel koordinieren, viel planen, dass das dann geklappt hat.
Also du hast schon den Background, wo du sagen kannst, ich weiß, wovon ich rede, warum Minimalismus nichts für mich war eine Zeit lang. Jetzt könnte es ja was sein, weil du hast jetzt ja mehr Geld, aber warum es eine ganze Zeit lang für dich auch eigentlich gar nicht umsetzbar war logistisch.
Ja, also ich kann es mir nur vorstellen, wie das für meine Eltern war, in ein Land zu kommen und nicht zu wissen, was passiert. Wenn du studierst und du bist pleite, also für mich ist das was ganz anderes. Du bist pleite und du weißt, okay, irgendwie jetzt ist es gerade super knapp, es ist gerade super blöd, ich kann mir nichts leisten, du bist pleite. Aber meine Eltern waren, glaube ich, arm, als sie gekommen sind. Sie hatten ein Auto, sie hatten mich und sie hatten so ein paar Sachen in diesem Auto. Und sie haben sich jetzt krass was aufgebaut, worauf die beiden, glaube ich, gar nicht genug stolz sein können. Aber sie waren halt arm. Und das ist was anderes, wenn du wohin kommst und du nicht weißt, gibt es einen Weg aus dieser Armut? Gibt es einen Weg aus diesem wenig Geld haben?
Okay, ich wollte das nur wissen, damit ich ein bisschen besser verstehen kann, warum du diese Einstellung hast. Wie verreist du denn?
Verschieden. Also ich verreise mit dem Flugzeug, wenn ich eben meine Eltern besuche. Ich mache aber durchaus auch normale Urlaube mit dem Flugzeug, also so einen Genussurlaub, sage ich jetzt einfach mal. Ich nehme aber auch den Zug oder wenn ich irgendwo ein Auto borge. Also ich versuche schon, auf die Umwelt zu achten, wenn ich verreise. Ich muss aber sagen, dass ich auch diese Diskussion, so wie dieses ganze Minimalismus-Ding, einfach so ein bisschen schwierig finde zu sagen, wir sollten alle nicht mehr fliegen, weil eine privilegierte Gruppe kann sagen, ich verbiete mir das, weil ich mache es ja ganz oft einfach so aus Faulheit. Wenn man, glaube ich, weniger Geld hat und sich so oder so schon koordinieren muss, wohin man fliegt, dann ist eben dieser günstige Urlaub, den wir alle verteufeln, weil er halt so schlecht für die Umwelt ist, ist halt für manche Menschen einfach die Möglichkeit, einen Urlaub zu machen, den sie sonst nicht machen würden. Da ist nicht die Wahl, mache ich einen Kurzurlaub in England für 3 Tage oder mache ich einen Kurzurlaub in Leipzig für 3 Tage, sondern dann ist halt die Frage, welchen Urlaub kann ich mir leisten? Und dass das Fliegen so günstig ist, ist halt einfach nun mal so. Und wir müssen dagegen was tun, anstatt dieses Verbot auszusprechen und eben das zu sanktionieren, dass Menschen gerne in Urlaub fahren. Ich glaube, das setzt auf so einer ganz falschen Linie an. Mhm. Ich glaube, es ist einfach falsch, aus so einer privilegierten Position heraus anderen Vorschriften machen zu wollen, nur weil das für einen selbst funktioniert. Also nur weil ich jetzt sagen kann, okay, ich spare einen Urlaub ein und fahre stattdessen woanders hin, kann das jemand anderes halt nicht.
Wie viel davon, denkst du, ist denn eigentlich so ein Lifestyle-Ding und so ein, ich zeige mich als super Nachhaltigkeits-Superman, meinetwegen auf Instagram oder Facebook oder so, und wie viel davon ist wirklich ernst gemeinter Verzicht?
Ich weiß es nicht, gefühlt ist sehr viel Show-off, also sehr viel, also was vielleicht früher hier ist mein Mercedes war, ist halt jetzt...
Hier ist meine Nachhaltigkeit.
Hier ist mein Lastenrad, mit dem ich meine 3 Kinder herumfahre, und das Lastenrad kostet aber 1000 Euro. Also...
Nee, kostet 2500.
Genau, also es ist klar cool, dass du dir dein Lastenrad leisten kannst für 2500 und richtig gut für die Umwelt, dass du das machst. Aber ich glaube, wenn man super privilegiert ist oder viel Geld hat und sich dann so sehr in diesen Pseudo-Verzicht übt, wo man so sagt, ich verzichte ja auf so viel, weil ich habe ja kein Auto, ich kaufe nur noch Bio, ich mache keine Flugreisen mehr, und man macht das alles, und für einen selbst ist es ja leicht, weil man zum einen ja immer weiß, man kann es ja auch anders machen, und zum anderen hat man ja auch diese ganzen Privilegien, die das leichter machen, so zu leben. Ich glaube, dann fällt man schnell in so ein Loch, wo man glaubt, alle anderen können das auch. Dann kann das ja der Hartz-IV-Typ auch. Also wenn ich mit dem Fahrrad fahren kann, dann kann der das ja auch. Und man übersieht aber, dass man jemanden dann Vorschriften macht oder jemanden so Ideale auferlegt, die der einfach gar nicht strukturell stemmen kann.
Ja, aber es ist ja kein, du wirst ja nicht dazu gezwungen, weißt du? Oder hast du das Gefühl, dass du dazu von deinem Umfeld oder von der Gesellschaft dazu immer mehr genötigt wirst, diesen Verzicht, diesen Minimalismus zu leben? Das ist ja eine freie Entscheidung. Du kannst ja sagen, ich mache das oder ich mache das nicht. Egal, wie viel Geld du hast oder wie wenig Geld du hast, weißt du?
Ich glaube, dass dieser ganze Nachhaltigkeitsgedanke sich immer mehr zu so einem Rollenbild unter Anführungszeichen aufbläst, das man eben erfüllt, wenn man ein guter Mensch unter Anführungszeichen ist. Ein guter Mensch achtet auf die Umwelt. Und ich glaube, wenn man das so aufbläst, schafft man ein Rollenbild. Und natürlich ist dann offiziell alles frei und alle können so tun und machen, wie sie wollen. Aber in der Realität schaut man halt herab auf den, der das nicht macht.
Also du meinst, es muss eigentlich von der Politik, von Seiten der Politik müssen einige Sachen passieren, wie dass es halt einfach keine Leute gibt, die so wenig Geld haben, dass sie sich fast nichts leisten können, zum Beispiel. Also so meinst du es, oder?
Genau, ich glaube, wenn man genug Geld hat, dass man bewusst verzichten kann, finde ich Verzicht super toll. Aber ich glaube, viele haben das eben nicht. Viele haben nicht das Geld, dass sie bewusst verzichten können. Die müssen verzichten, weil sie eben super wenig Geld haben. Und ich glaube, darum geht es mir.
Anna Krutsch lebt in Berlin. In einer günstigen Wohnung, hat sie erzählt. Die gibt es offenbar noch zwischen lauter Promis, die vermutlich das nötige Kleingeld haben, um sich Verzicht auch leisten zu können. Denn sie sagt, Verzicht ist was für reiche Leute. Denn wenn ich mir alles leisten kann, fällt es mir auch nicht so wirklich schwer, auf ein bisschen was zu verzichten.
Deutschlandfunk Nova.
Verzichten. Tun wir es wirklich oder reden wir nur drüber? Mein Thema heute bei Ab 21. Ihr habt uns so einiges erzählt, worauf ihr angeblich ganz locker verzichten könnt.
Ganz viel. Weniger Fleisch, weniger Konsumartikel, die ich nicht unbedingt brauche. Ein neues Handy zum Beispiel. Solche Sachen.
Auf Fernsehen?
Zurzeit auf Kohlenhydrate, weil ich trainieren gehe und wieder mit der Diät angefangen habe.
Ich versuche tatsächlich auch auf Plastikreduzierung zu achten, sprich auch keine To-Go-Becher.
Mhm. Ist das wirklich so? Oder sagt ihr das nur so? Die Zahlen vom Forsa-Institut sprechen nämlich eine gewisse Sprache. Ich habe mit Dr. Peter Matuschek gesprochen. Er leitet beim Meinungsforschungsinstitut Forsa die Politik und Sozialforschung. Und ich habe ihn gefragt, hat er so das Gefühl, alle um einen rum essen nur noch Biofleisch, fliegen nicht mehr in Urlaub, machen Carsharing. Ihre Zahlen zeigen dann aber regelmäßig was anderes. Ist das alles nur eine große Social-Media-Show?
Das ist natürlich jetzt ein etwas hartes Urteil über die Bürger und damit uns alle selbst ja auch. Aber in der Tat ist es schon so, dass gerade bei allen Themen, die in irgendeiner Form mit Nachhaltigkeit, mit Umweltbewusstsein zu tun haben, wir eigentlich doch häufig diese Lücke haben zwischen dem Bewusstsein und der Verhaltensebene. Also das heißt, wir haben immer relativ hohe Anteile von Menschen, die sagen, in der Bevölkerung, die sagen, also Umwelt ist mir wichtig, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Aber das, ob sich das dann beim Kauf oder beim Konsum oder beim eigenen Verhalten niederschlägt, ist dann nochmal eine andere Frage. Also das ist ein Phänomen, was wir aber schon seit vielen Jahren beobachten.
Haben Sie eine Idee, wieso wir uns da selber was vormachen? Ist es Bequemlichkeit oder was könnte es sein?
Die gute Absicht haben ja viele und ich glaube, jede von uns hat das ja und möchte natürlich gesünder leben, möchte sich gesünder ernähren, möchte auch sich irgendwo umweltbewusst verhalten. Aber das scheitert natürlich im Alltag einerseits an zeitlichen Problemen beim umweltbewussten Verhalten, Stichwort Mobilität, ist man natürlich auch nicht so flexibel, wie man vielleicht möchte. Also nicht jeder kann sich das dann teilweise auch leisten. Also wenn Billigflieger die Bahn unterbieten, dann ist natürlich die Versuchung groß, dass man dann vielleicht eher ins Flugzeug steigt als in die Bahn.
Gibt es auch echte Trends, die sich halten? Ich habe es jetzt, glaube ich, richtig verstanden. Diese Flugnummer hält sich auf jeden Fall sehr lange, dass Leute sagen, wir fliegen weniger oder gar nicht und die Zahlen zeigen, geflogen wird aber immer noch. Gibt es noch andere Sachen, wo Sie sagen, das sind so richtige Dauerbrenner?
Na, ich glaube, es gibt noch mal so eine andere Ebene. Bestimmte Trendforscher sagen das ja häufig voraus, dass also die Zahl der Biokonsumenten stetig zunehmen würde, die Zahl der Vegetarier etc. Da finde ich immer wieder erstaunlich, wir führen ja seit mehreren Jahren Befragungen, auch immer mit den gleichen Fragen oder ähnlichen Fragen zum Thema Ernährung und Lebensmittel durch, dass wir da im Zeitverlauf etwa gesehen haben, dass die Zahl der Vegetarier in Deutschland im Grunde sich kaum verändert hat. Also die ist nach wie vor auf einem niedrigen einstelligen Niveau. Wohl kann es sein und wird es sicherlich so sein, dass viel mehr Leute jetzt zu Fleischersatzprodukten greifen, aber zusätzlich zu einem anderen Fleischkonsum. Aber das ist sozusagen so ein Trend, den man häufig liest, der so gar nicht belegbar ist. Ein anderer Punkt ist, wenn es darum geht, Mobilitätsverhalten, die ganze Sharing-Debatte, also teilt man eher Dinge, als die selbst besitzen zu wollen. Auch da müssen wir sagen, also auch in den Umfragen ist der Trend zum Auto nach wie vor, zum eigenen Auto ungebrochen. Ja, das ist auch so ein Phänomen eher von Großstädten, also wirklich großen Städten über 500.000 Einwohnern. Da nimmt das sicherlich zu, aber in der breiten Fläche in Deutschland kann man nach wie vor nicht davon sprechen, dass das ein Trend ist, der nun also große Teile der Bevölkerung erfasst hätte. Also da muss man, glaube ich, immer ein bisschen genauer hinschauen.
Ist auch ein bisschen schwierig auf dem Land, ne? Wenn alle 2 Stunden Bus fährt ohne eigenes Auto.
Absolut.
Nun gut. Glauben Sie, Bewegungen wie Fridays for Future, die haben wirklich die Macht, sowas zu verändern oder was zu verändern in Sachen Nachhaltigkeit zum Beispiel? Oder ich verhalte mich tatsächlich anders in Sachen Klimaschutz oder ist das übertrieben?
Na, ich glaube, da würde man den Schülerinnen und Schülern ein bisschen viel Verantwortung aufhalsen, wenn man das jetzt erwarten würde. Auch hier muss man sagen, es steht ja jetzt auch nicht quer zum grundsätzlichen Willen einer großen Mehrheit in Deutschland, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Wir sprachen ja eingangs darüber und es ist im Grunde sozusagen nochmal auch ein Appell an das schlechte Gewissen aller im Land. Aber ob diese Demonstrationen jetzt nochmal eine nachhaltige auch Verhaltensänderung herbeiführen bei der Bevölkerung, ist dann eine andere Frage, zumal sich ja die Forderungen vor allen Dingen auch an die Politik richten.
Dr. Peter Matuszek leitet beim Meinungsforschungsinstitut FORSA die Politik und Sozialforschung und er sagt, bei allen Themen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, gibt es immer relativ viele Menschen, die sagen, das ist mir wichtig. Beim Konsumverhalten sieht es dann aber anders aus, belegen die Zahlen.
Deutschlandfunk Nova.
Dr. Ines Eckermann sagt, ich verzichte, ich brauche nicht mehr. So heißt auch das Buch, das sie gerade veröffentlicht hat. Sie hat sich von vielen Dingen getrennt. Sie isst kein Fleisch, geht nicht regelmäßig shoppen. Sie hat genau eine Hose, dafür ein paar mehr Röcke. Das reicht ihr und sie findet das neueste Smartphone, das hipste Kleid, der 100. Pullover, alles völlig übertrieben. Wir sind süchtig nach Konsum, süchtig nach mehr. Dabei macht weniger haben eigentlich glücklicher. Nicht nur uns und unser Konto, sondern dieser Konsum-Lifestyle geht natürlich auch auf Kosten der Umwelt, findet Ines Eckermann. Verzichten, tun wir es wirklich oder reden wir nur drüber? Mein Thema heute bei Ab 21. Ines tut's tatsächlich. Sie hat dem Konsum weitestgehend abgeschworen. Diese Idee ist ihr bei einem 6-wöchigen Aufenthalt in Nepal gekommen. Ich habe sie gefragt, warum?
Ich habe das gemacht, weil ich die Yogalehrerausbildung da machen wollte und weil ich das da ein bisschen näher an den Ursprüngen fand, als das jetzt in Deutschland ist, wenn man dann die Ausbildung macht. Aber das war auch der Punkt, wo ich dann wirklich
Abstand von meinem alltäglichen Leben hatte und wirklich gemerkt habe, so, dass ich da was ändern möchte. Und da habe ich auch wirklich angefangen, schon in meinem Kopf auszumisten. Ich saß dann da mit Blick auf den Himalaya und habe wirklich angefangen, Raum für Raum durchzugehen, zu überlegen, so, was brauche ich von diesen Sachen überhaupt noch?
Und wie schwer war es dann, das umzusetzen hier in Deutschland?
Überhaupt nicht. Also das fühlte sich dann irgendwie auch eher an wie einen Ballast, als wie irgendwas, was ich behalten möchte, weil das, man sortiert ja im Endeffekt auch meistens Sachen aus, die man gar nicht braucht.
Also du sagst, generell konsumieren wir alle in unserer Gesellschaft zu viel. Wieso denkst du denn, dass es uns alle glücklicher macht, wenn wir weniger konsumieren?
Ich glaube, dass uns das glücklicher machen würde, wenn wir gelassener konsumieren. Also ich komme ja hauptsächlich oder ursprünglich aus der Philosophie und da hieß es in der Antike schon, dass das, was die Menschen am meisten unruhig macht, so das ist, dass sie ständig irgendwelche Wünsche haben und dahinterher rennen und dann ganz viel arbeiten, damit sie sich das leisten können, was sie sich da so wünschen. Und interessanterweise denken wir das ja heute genauso, dass das eben sehr dominant ist in unserer Gesellschaft.
Ja, aber ist das nicht auch irgendwie ein Ding, was Menschen ausmacht? Dieses Streben nach etwas, dieses ich will mehr, ich will glücklich sein, ich will das. Ist das nicht auch eine Art von Antrieb?
Das Streben auf jeden Fall. Also, dass man irgendwo hinstrebt, ist eine Sache. Die Frage ist halt nur, nach was man strebt. Und da kann man sich immer fragen, warum will ich das? Also will ich das Auto haben, weil ich gerne schnell fahre und ich das Gefühl mag? Oder will ich das Auto haben, damit mein Nachbar auf mich neidisch ist? Und das sind zwei sehr verschiedene Dinge für mich.
Also du denkst, die meisten von uns konsumieren, weil es schöne Statussymbole sind, weil wir die anderen beeindrucken wollen?
Vielleicht nicht die meisten, aber viele, würde ich sagen.
Mhm. Und du machst das nicht, weil du niemanden beeindrucken willst oder wie?
Also ich konsumiere oder kaufe das, was ich wirklich wichtig finde und was mich wirklich freut, wenn ich es habe und wo ich Spaß dran habe. Aber ich kaufe keine Dinge, weil ich denke, das brauche ich jetzt, damit Leute mich irgendwie besser finden, als ich bin.
Hast du mal ein gutes Selbstbewusstsein, muss ich einfach sagen. Also
nee, ich brauche da einfach keine Dinge für. Also wenn die mich nicht mögen, dann werden sie mich auch mit diesen Dingen nicht mögen.
Worauf verzichtest du denn alles bewusst? Also kannst du mal ein paar Sachen aufzählen?
Also bewusst verzichte ich zum Beispiel auf Fleisch, aber das halt schon seit 2 Jahrzehnten fast. Ich habe kein Auto, ich habe keinen Schreibtisch. Also
du hast keinen Schreibtisch, aber du schreibst doch Bücher.
Ja, aber ich habe einen Tisch in meiner Wohnung, das ist halt so ein riesiger Küchentisch, okay. Wo ich halt dann, wenn ich Besuch habe, wo wir alle dran sitzen, aber ich würde mir jetzt nicht extra noch irgendwo einen Tisch hinstellen, damit ich da meinen Krempel drauf horten kann und sich dann da die Papiere stapeln. Also für mich ist das auch einfach eine Art, um den Überblick über die Sachen zu behalten, weil das muss man dann abends einfach wegräumen, damit man morgens wieder frühstücken kann.
Mhm. Würdest du dich denn selber als Minimalistin bezeichnen?
Ich glaube, das wird ein bisschen in eine andere Richtung. Also ich würde eher sagen, dass ich konsumgelassen bin. Also das ist eher das Wort, was ich gerne benutzen würde.
Konsumgelassen. Okay, also du meinst, dass du konsumgelassen ist, das, was du am Anfang gesagt hast, ich kaufe nur das, was ich brauche und was ich haben will und den genau. Rest lasse ich weg. Findest du eigentlich, jeder von uns kann oder muss mehr auf Dinge verzichten?
Ich finde müssen immer ein bisschen schwierig. Also ich werde hier keinem was vorschreiben. Ich finde das für mich gut und ich glaube auch, dass das einfach Menschen generell gut tun würde, wenn die einfach ein bisschen mehr drüber nachdenken, warum sie jetzt gerade was kaufen.
Jetzt habe ich mit einem Mädchen gesprochen, mit Anna. Anna sagt, oder hat den Standpunkt, sie verzichtet auf nichts, denn verzichten muss man sich leisten können. Siehst du das auch so?
In gewisser Hinsicht, also es kommt darauf an, was man unter Verzicht versteht. Ich glaube, Nachhaltigkeit muss man sich im gewissen Sinne ein bisschen leisten können, wenn man jetzt gerade auf Bio setzt. Hm. Aber es gibt im Prinzip immer eine Alternative. Also ich kann statt Bio zu essen zum Beispiel auch einfach regionales Zeug einkaufen. Das kann ich auch, wenn ich ganz wenig Geld habe. Oder wenn ich bestimmte Kleidung haben möchte, kann ich die auch secondhand kaufen. Also es gibt immer eine Methode, wie man das auch in günstig hinkriegt.
Dr. Ines Eckermann ist Autorin und Journalistin, hat gerade das Buch Ich brauche nicht mehr rausgebracht. Nicht mehr als eine Jacke pro Saison, Dienstreisen mit dem Zug, keine Tiefkühlkost, weil es zu teuer ist. Ines verzichtet. Für sich, weil sie den Konsumballast nicht will und für die Umwelt. Sie tut es also wirklich und redet nicht nur drüber.
Deutschlandfunk.
Verzichten? Scheint so hip zu sein wie nie zuvor. Klimafasten macht ja gerade der ein oder andere noch bis Ostern. Dann kommt ja das Fest der Schokoladenvöllerei. Aha! Verzichten heißt offenbar auch immer mehr für Menschen so eine Art Konsumverweigerung. Die eigenen 4 Wände werden radikal ausgemistet, unnötiger Ballast wird abgeworfen und das gilt dann auch fürs Shoppen. Nur noch das kaufen, was wirklich nötig ist und das definiert natürlich jeder für sich ein bisschen anders. Professor Dr. Dominik Enste, Professor für Wirtschaftsethik an der Technischen Hochschule Köln, findet das generell okay, hat aber natürlich auch ein Auge auf potenzielle wirtschaftliche Konsequenzen. Wir haben gesprochen und ich habe ihn gefragt, wo
könnte und sollte man verzichten und wo sagen Sie, nein, hier bitte ordentlich weiter konsumieren?
Ja, das hängt schon von jeder Person selber ab, wo er gerne Verzicht leisten möchte. Mir ist in dem Kontext immer wichtig, dass es quasi eher nicht etwas sein soll, was man mit Schmerzen vielleicht sogar verbindet oder tut, sondern Verzicht kann in manchen Situationen tatsächlich auch eher vielleicht mit einer gewissen Freude einhergehen, insbesondere dort, wo wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir mit einem Informationsüberangebot oder auch Produktüberangebot konfrontiert sind und wo man selber das Gefühl hat, eigentlich brauche ich nicht so viele Pullover im Schrank, nicht so viele Jeans.
Ja, aber jetzt hätten wir die Sachen, wo Sie sagen, das bitte weiter konsumieren. Zum Beispiel, wenn es um Exportartikel geht, wenn wir sagen Bananen. Wenn wir jetzt darauf verzichten, ist es ja auch doof für die Länder, die die Bananen zu uns importieren. Also wo würden Sie jetzt sagen, das kauft ruhig weiter?
Ja, jeder Einzelne entscheidet für sich selber, welche Güter er gerne kaufen will. Und wenn es Menschen gibt, die gerne ihr Gemüse im Garten anbauen möchten und das selber machen möchten, dann würde ich denen nicht vorschreiben, dass sie die Produkte kaufen sollten, die in Brasilien oder anderen Ländern hergestellt werden. Aber ich würde auch diejenigen, die weiter in den Supermarkt gehen und doch lieber die Früchte oder die Äpfel kaufen, die woanders geerntet werden, die nicht zu verteufeln oder quasi kritisch anzuschauen. Weil die sorgen natürlich umgekehrt dafür, dass gerade in anderen Ländern, in anderen Regionen der Erde, wo auch vielleicht die Anbaubedingungen besser sind, entsprechend Arbeitsplätze geschaffen werden. Und so gesehen ist es halt immer günstiger und besser, wenn Waren und Dienstleistungen wandern in Form von Gütern, als dass tatsächlich die Menschen selber wandern und sich neu in den Regionen der Welt integrieren müssen, in denen mehr Wohlstand besteht. Dass das Ganze möglichst fair gehandelte Produkte sein sollten mit guten Arbeitsbedingungen, das ist dann ein zweites Thema.
Welche Auswirkungen hat sowas wie ein Trend zum Minimalismus für die Wirtschaft ganz global?
Wenn wir tatsächlich einen systematischen Trend dazu hätten, dass wir alle deutlich weniger konsumieren, dann kann das erstmal für die Wirtschaft schädlich sein und problematisch, weil bestimmte Güterdienstleistungen nicht mehr nachgefragt werden. Aber tendenziell gibt es meist dann eben auch den Trend zur höheren Qualität, die dann auch mit höheren Preisen einhergeht, sodass das durchaus ein Stück ausgleichen kann. Und außerdem würde das möglicherweise Chancen bieten für die Länder, für die Menschen, die bisher sich nicht so viel leisten können, wenn wir hin zu einer Art inklusiven Wachstum kämen. Also sprich, dass es gerade stärker dort höhere Wachstumsraten gibt, wo den Menschen schlechter geht.
Jetzt haben wir es gerade schon ein bisschen angedeutet. Es gibt ja auch wirklich sehr viele Leute, die sich bestimmte Sachen einfach gar nicht leisten können. Minimalismus ist ja was für reiche Leute im Grunde genommen, ne? Wie ist denn nachhaltiger Konsum für Leute möglich, die weniger Geld haben?
Das ist ein Dilemma, das muss jeder für sich selber schauen, wie er damit umgehen kann. Aber eine Möglichkeit ist natürlich beispielsweise der Fleischkonsum, den etwas einzuschränken und dann dort vielleicht lieber auf das etwas hochwertige Stück Fleisch und das biologisch hergestellte Fleisch zurückzugreifen und darüber zu versuchen, eine Balance zu finden. Und da, wo es gar nicht funktioniert, wenn man wirklich eben vom Existenzminimum leben muss, dann vielleicht einfach zumindest schauen, dass Verpackung und anderes entsprechend umweltfreundlich ist.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Fairtrade-Produkte in Discountern. Kann man denen wirklich vertrauen? Weil mir fällt immer auf, wenn ich jetzt auf den Markt gehe und da eine Banane kaufe von einem Demeterhof, ist sie sehr viel teurer als die Bio-Banane im Discounter. Also geht das mit einem rechten Ding zu oder ist das irgendwie nicht so ganz koscher?
Also ich mache viel Vertrauensforschung und ganz grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich erstmal mit anderen Menschen vertraue, auch Unternehmen vertraue und bin damit relativ gut gefahren, weil ich davon ausgehe, dass beispielsweise die Discounter, die ja auch mit einem bestimmten Markennamen verbunden sind, Reputationsverluste fürchten und deshalb nicht irgendwelche windigen Produkte in ihr Sortiment mit aufnehmen und entsprechend da sehr sorgfältig sind, dass die Kriterien bei den Zertifikaten eingehalten werden. Natürlich gibt es Unterschiede. Ja, es gibt da bei Demeter beispielsweise strengere Vorschriften als beim Biosiegel der EU. Das sind nochmal Unterschiede, wo sich jeder selber für sich überlegen muss und kann, was ist für ihn die richtige Alternative, was kann er sich auch leisten. Und insofern vertraue ich eigentlich dort darauf, dass man diesen Siegeln auch vertrauen kann. Und man muss nur schauen, was versprechen sie im Detail. Und das erklärt zum Teil dann natürlich auch die Preisunterschiede. Nicht zuletzt natürlich sind Preisunterschiede mit dadurch gegeben, dass man eben effizientere Prozesse hat, größere Mengen insgesamt abnimmt. Und auch das führt am Ende natürlich dann zu Preisunterschieden.
Professor Dr. Dominik Enste, Professor für Wirtschaftsethik an der Technischen Hochschule Köln, findet Verzicht beim Konsumverhalten generell okay. Ein, zwei Pullis weniger beim Einzelnen können der Wirtschaft nun wirklich nicht schaden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Kapstadt. In Südafrika hat ein traditionelles Ostergebäck mit dem Namen Hot Cross Bun landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Berichten zufolge soll es einen so hohen Alkoholgehalt haben, dass der Verzehr eine Gefahr für Autofahrer sein kann. Die Gerüchte um die alkoholische Wirkung der Osterbrötchen kamen auf, als ein Schulungsvideo der Polizei in die sozialen Medien gelangte. Darin bläst ein Polizist nach dem Genuss eines Hot Cross Buns in ein Alkoholtestgerät. Nach einigen Bissen ist sein Promillewert deutlich erhöht. Nun schalteten sich auch die südafrikanischen Behörden in die Debatte ein und versuchten zu beruhigen. Der erhöhte Wert sei auf chemische Prozesse im Mund zurückzuführen, die beim Kauen abliefen. Das Testergebnis sei demnach falsch, bestätigte eine Ernährungswissenschaftlerin. Auch Polizisten versuchten, die in Verruf geratenen Osterbrötchen zu verteidigen. Hot Cross Buns sind mit einem Kreuz verzierte süße Brötchen, die meist mit Rosinen zubereitet werden. Sie stammen aus Großbritannien und werden in der ehemaligen Kolonie Südafrika traditionell zu Weihnachten, am Karfreitag und am Ostersonntag verzehrt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.